Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute vor 30 Jahren, am 4. November 1989, kamen tausende Menschen in Ost-Berlin auf den Alexanderplatz und forderten die Freiheit. Gesprochen hat da unter anderem die Schriftstellerin Christa Wolf.
Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk.
Wir sind das Volk. So hat das Christa Wolf damals noch mal zitiert. Ines Geipel, wenn Sie diese Worte hören, was geht in Ihnen vor? Was erinnern Sie?
Naja, ich war an diesem Tag, ich war geflohen, Ende August 89, war in Darmstadt und natürlich verfolgte ich, was in Berlin oder in ganz Ostdeutschland passierte in diesem Herbst. Und ich habe ja dann etliche Jahre später mein längeres Kapitel in Generation Mauer über diesen Tag geschrieben und das alles ziemlich genau recherchiert nochmal. Und es ist natürlich ein historischer Kontext. Ja, die Jungen sind über Ungarn, Tschechien weggeflohen. Überall im Land wird eigentlich schon demonstriert. Und einen Tag nachdem Honecker seine Macht verloren hat, gibt es einen Antrag der Theaterleute, diese Demonstration durchzuführen. Und es gibt wie 3 Wochen, ja, Vorbereitung auf diesen 4. November. Und diese Ambivalenz zwischen den vielen, die endlich ihre Angst verlieren, die auf diesem Platz sind, und dieser Strategie oder dieser Inszenierung, ja, also böse Zungen sagen, das war die größte Parteiversammlung der DDR, die es je gegeben hat. Denn wer hat gesprochen? Es sind ja tatsächlich die Reisepassleute gewesen, wenn man es genauer anschaut. Später war klar, vor allen Dingen eben auch Stasi-Leute. Und ja, trotzdem bleibt der Tag. Also wenn Sie mit Zeitzeugen sprechen, dann ist klar, das ist ein hochemotionaler und wichtiger Tag für Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Wer hat gesprochen? Es hat auch gesprochen auf dieser Bühne. Das war ja ein umgebauter LKW, im Grunde eine provisorische Bühne da auf dem Alexanderplatz. Es hat gesprochen Markus Wolf, langjähriger Auslandsgeheimdienstchef in der DDR.
Der Fackelzug am Abend des 6. Oktober. Und die Militärparade am Morgen des 7. wirken heute schon wie ein Abschied von einer längst vergangenen Zeit. Und doch liegt diese Zeit erst seit 4 Wochen zurück. Wir dürfen ihre Rückkehr nie wieder zulassen.
Also er wird ausgepfiffen, dann wird Applaus gespendet. Aha, ich meine, es ist ihm zugehört worden.
Ja, aber das ist natürlich auch verrückt, was da geschieht. Ne? Also 7. 8. Oktober in Berlin werden mehr als 1000 durch die Straßen gejagt, auf die LKWs geschmissen, verhaftet. Ja, werden zugeführt, der Stasi zugeführt. Und er fängt so an, ja, und dann dreht sich diese Rede. Und das ist ja auch interessant, wie er sich in diesem Moment, ja, der des 4 Tage, 5 Tage vor dem Mauerfall,
vor dem 9. November,
ja, genau, positioniert. Er wird ja dann der Kochbuchschreiber und ja, also gemessen an seiner Funktion, an seiner Rolle in der DDR. Hier hat man im Grunde diese hochgradige Ambivalenz nicht nur des Tages, sondern eben auch der Personage, die da steht.
Ja. Ich finde das interessant, was Kerstin Gammelin in der Süddeutschen heute schreibt. Sie schreibt, Herz und Hirn erfühlten damals, dass die freie Meinungsäußerung eine der essentiellen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft ist. Und es gab ja wirklich auch diese Aussagen, wir wollen, dass nicht mehr nur eine Partei das Sagen hat. Wir wollen, dass es Meinungsfreiheit gibt. Also ein ganz starker Kampf für diese Freiheit. Wenn man das nochmal betrachtet, hat man ja heute das Gefühl, wo ist eigentlich dieser Furor, dieser Kampf geblieben?
Naja, zunächst nochmal, an diesem Tag wird ja im Grunde, es ist ein Tag des Endes und ein Tag des Anfangs. Und diese Doppelspur, die begleitet ja dieses Ostdeutschland die letzten 30 Jahre. Es ist natürlich auch ein Tag, wo es viel um das Erbe, ja, das politische Erbe der DDR gegangen ist. Das, hier ist ja wahnsinnig viel gezirkelt worden, wahnsinnig viel gedacht worden. Wer darf da sprechen? Mich hat immer sehr berührt die Rede von Tobias Langhoff, der wollte, dass die Akten geöffnet werden, die geschasst wurden, wirklich angeschaut werden und rehabilitiert. Ihm ging es wirklich um Rehabilitierung. Und das hat natürlich auch viel mit seiner Familiengeschichte zu tun. Und jetzt heute, ja, wenn man sich auch Protagonisten anhört, die 30 Jahre danach sprechen, auf einmal soll dieser Tag so ein merkwürdiger Niederlagentag werden. Ja, das ist ja komisch, wenn man heute Morgen Deutschlandfunk angehört hat und auch Gregor Gysi angehört hat. Also ich.
Was hat er gesagt? Ja, ich habe ihn nicht gehört.
Ja, also er hat einerseits gesagt, das war wichtig, dass praktisch die Eliten, also er als Elite zum politischen Protagonist wird. Und ja, also Jutta Wachowiak, wo im Grunde dieser Schmerz oder das, was wir jetzt immer wieder hören, diese auch Entlastungserzählen, die Gedemütigten, die Abgehängten, die Bürger zweiter Klasse, all das, was sozusagen jetzt im Gespräch eine Rolle spielt. Und ich dächte schon, hier ist die Kugel rollt, die alte Macht ist noch da und Berlin ist natürlich auch der Ort, die Stadt der Macht. Ja? Insofern wird hier viel gezirkelt und es ging ja bei dieser Demo, man musste sie zulassen. Es ist ja nicht zufällig, dass es auch die Theaterleute waren, die das angeregt haben. Und gleichzeitig hatte man natürlich wahnsinnig Angst, dass diese Menge, es waren ja Hunderttausende, praktisch auf die Mauer zulaufen und sozusagen durch diese Dynamik, ja, das Land öffnen. Und das wollte man um jeden Preis verhindern. Also ich glaube, hier, also wenn man sich die Akten anschaut, dass bis in den kleinsten Ort des Landes, der DDR, Stasi-Leute an dem Tag nach Berlin geschickt wurden, dass man unwahrscheinlich genau angeschaut hat, wer ist in den Zügen, wer will sozusagen an dieser Demo teilnehmen. Und wenn man sich überlegt, wer dann wirklich auch auf dem Platz stand, also Freunde, die da waren, sagen, das waren ganz seltsame Leute, da war immer klar, ja, die vorne um die Bühne herumstanden, ihren merkwürdigen Mäntel, da war immer klar, hier wird sehr genau gezirkelt. Und dieser Tag ist natürlich auch eine Geschichte der Angst, im Sinne von die Angst loswerden. Und was ich so schön finde an dem Tag ist, was ja auch so eine Schönheit der Revolution dann hat, mit welchem Sprachwitz die da unten standen. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut, mit dem Fahrrad durch Europa, aber nicht als alter Opa oder es hat keinen Zweck, das Vertrauen ist weg. Schnitzler in den Tagebau oder in die Muppet-Show, 40 Jahre Qualen, wir fordern freie Wahlen, schickt die Stasi nach Benghazi. Also diese Sachen, das ist ja für diesen Moment, wo man im Grunde Chöre auch skandiert haben, schließt euch an, also wo die Angst ja immer noch da war, ist das natürlich unglaublich toll.
Wir haben eben schon über diesen 4. November 1989 gesprochen. Sie haben gesagt, Frau Geipel, einerseits war die Stasi sehr, sehr präsent bei dieser Demonstration auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin. Andererseits waren da eben auch so viele Menschen, dass sie nicht alles kontrollieren konnten. Da war eben dieser Schwung, dass tatsächlich es am Ende auch dazu führen konnte, dass die Mauer fiel. Wir hören noch mal Stefan Heim, den Schriftsteller, der da auf diesem provisorischen Podest stand, also dieser Last und dieses gesagt hat.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit.
Ja, da fordert eben einer die Freiheit. Und die Frage ist, was ist heute? Was passiert derzeit im Osten? 30 Jahre später, da wird ja nicht mehr so sehr die Freiheit gefordert, sondern ja, was wird eigentlich genau gefordert? Beziehungsweise wird überhaupt etwas Konkretes, Positives gefordert oder wird nicht vielmehr vieles abgelehnt? Was ist aus dem Furor von damals geworden, Frau Geipel?
Also vielleicht noch dieser Satz, ich habe in meinem Buch über diesen 4. November von einem Schleusentag gesprochen. Und damit meinte ich, Das ist wie so eine explosive Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gegeben hat. Ja, die, für die einen ist es das Ende, für die anderen ist es der absolute Anfang. Sie begreifen sich plötzlich als Akteure. Es gab überhaupt sehr viele Akteure. Man kann natürlich auch die Frage stellen, ob dieser Tag, dieses 3 Wochen darauf hinarbeiten, ja, nicht auch der Staatssicherheit sehr viel Zeit gegeben hat. Denn in der Zeit gab es ja schon dieses sehr aufgeregte Schreddern der Akten. Also wir leben ja eh nur mit einem halbierten Gedächtnis, weil die andere Hälfte der Akten ist weg, irreversibel weg. Kurzum, es ist in diesem Tag, glaube ich, schon alles das drin, was wir jetzt, was jetzt so aufploppt, was jetzt so entzündlich nochmal neu besprochen wird. Und grundsätzlich dächte ich, ist es absolut wichtig, ja. Also wir sind der 9. November als das politische Rückgrat, die Identität dieses neuen Deutschlands. Und wir nähern uns ja immer noch sehr zage. Der Westen hat so ein bisschen so einen Erfahrungsneid, er war irgendwie nicht beteiligt. Und die Ostdeutschen, ja, sie haben immer noch so Mühe zu sagen, okay, das ist jetzt unser politisches Rückgrat. In dem Moment sind wir frei geworden, denn sie erzählen sich jetzt praktisch immerzu ihre Unfreiheit oder ihre Abhängigkeit vom Westen. Und ich meine einfach, dass dieser Tag doch ganz viel darüber erzählt. Sie fragen, was ist jetzt, was wir auch in den 30 Jahren eben geschaffen haben, was es an Verbinden gibt, warum dominiert denn so diese Negativerzählung? Das ist, glaube ich, interessant zu fragen.
Ja, in der Tat ist das interessant zu fragen. Sie sagen, das ist da alles schon angelegt gewesen in diesem Tag?
Ja, ich glaube ja. Also es ging natürlich um die Frage des dritten Weges. Die Bürgerrechtler wollten was ganz anderes als meinetwegen meine Generation, die über Ungarn gegangen ist und gesagt hat, Schluss, aus, Ende, wir wollen hier nichts mehr retten. Also hier gibt es eine ziemlich große Verhandlungsmasse. Und ich glaube, dieser merkwürdige Streit, den wir auch in diesem Sommer hatten, wem gehört denn nun eigentlich die Revolution? Und dass diese Revolution dann in der FAZ so zwischen Leipzig und Berlin verhandelt wurde und ich sehr dafür plädieren würde zu sagen, auch eine Frau, die 30 Jahre in Bayern Päckchen geschickt hat in den Osten und dabei ihren kleinen Akt gemacht hat, gehört in diese Revolution. Mhm. Also, dass wir unseren Blick dahingehend nicht zu klein machen. Und na klar, wir sind in einer verzwickten, wir gucken ja nicht nur nach innen, sondern wir haben ja auch außen einiges an politischem Geschäft, wo wir das Gefühl haben, wir sind überfordert.
Sie meinen jetzt Globalisierung und Europa
oder
so?
Absolut.
Aber lassen Sie mich hier.
Aber da, ich will auf diesen Punkt. Und in dem Moment, wo wir überfordert sind, glaube ich, rutschen wir in so ein merkwürdiges Spaltungssyndrom hinein, dass der Westen sich so sehr hineinsehnt und sagt, oh, unter Willy Brandt haben wir es schön gehabt. Und der Osten immer zorniger wird. Und ich glaube, dieses sich hineinsehen, so in diese alten Selbstverständnisse oder in die alten Identitäten, wir haben da ganz schön viel Zeit verwartet. Diese 30 Jahre, wenn man sich das genauer anschaut, ist eben in vielen Fragen auch mit einer tiefgründigen Aufarbeitung des Ostens nicht besonders weit gekommen.
Und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist zu wenig aufgearbeitet worden? Es gab im DDR-Staat Schweigegebote, es gab Lügen, es gab wirklich dieses Angstsystem. Und das haben
Unrecht,
Sie ja auch.
Unrechtssystem.
Ja. In Ihrem Buch jetzt, in dem neuen Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass, das ist ja Ihr neues Buch, da kommen Sie da ja auch nochmal hin, das nochmal zu hinterfragen. Ist eigentlich irgendwas aufgearbeitet worden? Dann kommen Sie zu dem Schluss wenig und das spielt sozusagen eine große Rolle.
Das spielt eine große Rolle, weil genau das, was in den Familien zum Beispiel nicht geklärt ist, nicht besprochen wurde, und das sage ich ausdrücklich, zu DDR-Zeiten auch nicht besprochen werden konnte, weil die Archive zu waren. Also praktisch diese massive Trauerstörung auch der ostdeutschen Gesellschaft ist im Nachhinein, nach 89, nicht einfach. Es war eben einfach nicht so, dass die Mauer fiel und wir waren dicke da, sondern wir sind ja nicht jungfräulich in diese Einheit gegangen, sondern wir hatten eine Geschichte
zu tragen.
Wir hatten wirklich eine schwere Geschichte und über diese Erfahrungswucht des Ostens wird zu wenig gesprochen und wir eiern darum und uns fällt unwahrscheinlich viel ein, um eben über diese Gewaltmaschine, die im Kern ja gearbeitet hat, nicht zu sprechen. Und deswegen lässt sich das natürlich auch relativ schnell und leicht entzünden.